Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Freunde, die Auferstehung Jesu ist deswegen so ein gewaltiges Ereignis, weil er ja nicht nur ins irdische Leben zurückgekehrt ist mit all seinen Schmerzen und Leiden, sondern weil Auferstehung bedeutete Neuschöpfung. Er ist erkennbar gewesen für seine Jünger, sie konnten ihn sogar anfassen, aber es war etwas ganz anderes passiert. Er hatte einen Körper, den man erkennen konnte, den man berühren konnte, und trotzdem gehörte er zu einem Leben, das unzerstörbar und unverlierbar ist. Was für eine Perspektive für unser Leben. Die Taufe geschieht ja auf den Namen Jesus des Gekreuzigten und des Auferstandenen. In der Taufe werde ich also mit der Wahrheit des Kreuzestodes verbunden, wo erstmal das Minus meines Lebens behandelt wird. Und ich werde mit der Auferstehungswirklichkeit verbunden, die die Zukunft bestimmt. Und damit wir alle wissen, dass die Zukunft echt ist und nicht nur eine Fiktion, berührt der Herr bei seinem Kommen immer auch das irdische Leben. Es gibt ja so viel Tod im irdischen Leben, bevor der eigentliche Tod einsetzt. In wie vielen Menschen stirbt die Lebensfreude? Der positive Blick auf das eigene innere Leben ist weg. Und daran ändert auch die Partymentalität nichts. Es ist so viel Tod in den Leuten. Es wird so viel gestorben, das ahnen wir nicht. Die Identität rutscht weg. Beziehungen entgleiten mir. Ich kann sie nicht mehr positiv gestalten. Es wird so viel Tod festgestellt und er wird gefeiert. Das ist fast Sarkasmus. Und Jesus tritt herein und wo immer er seine Herrschaft ausübt, entsteht Leben. Ewiges Leben. Aber dieses ewige Leben wird sozusagen im irdischen Leben schon vorher bezeugt und erfahren. Ich werde das nie vergessen. Mein erster Punkt, ich sag mal, wo aus Tradition Glaube wurde, wo aus gelerntem Glauben Überzeugung Leben wurde, war, als ich in einem Gottesdienst ganz unvermittelt erlebte, wie Jesus mich persönlich anspricht, nicht durch die Predigt. Das war ein Extrageschehen. Sondern ganz direkt und unvermittelt, mit einer eigenen Botschaft. Da wusste ich, wenn der sich aufmacht, zu mir zu kommen, gibt er meinem Leben eine Würde zurück, die ich gerade verloren hatte. Ich kam aus einer Mobbingphase. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Mobbing ist. Da wird der letzte Rest an Ehre Ihres Lebens weggenommen. Und ich fühlte mich damals, das weiß ich noch, wie jemand, dessen Leben wie eine zerbrochene Schale war. Eine zerbrochene Schale, die ich selber nicht mehr reparieren konnte. Wo ich gar nicht wusste, ob ich noch alle Teile davon beieinander habe. Was ich damals auch nicht ahnen konnte, war, dass es jemals dazu kommen würde, dass ich in eine Art seelsorgerlichen Dienst komme, wo ganz viele Menschen mit ihren zerbrochenen Schalen ankommen. Die Schale mal als ein Bild, eine Beschreibung für den Zustand des inneren Lebens betrachtet. Zerbrochen. Und Jesus derjenige ist, der sagt, ich setze nicht nur alles wieder zusammen, sondern ich schaffe etwas völlig Neues in dir mit den Scherben, die du mir übereignest. Das war meine Bekehrung, mein erster Schritt. Ich übereigne dir die Scherben meines Lebens und erbitte eine Neuschöpfung, die ich selber nicht vornehmen kann. Ich habe in diesen Tagen ein Lebenszeugnis von Amina gelesen. Amina ist eine junge Frau im Westjordanland, die völlig im muslimischen Kontext lebte, völlig isoliert und alleine. Und sie hatte Träume, geträumt wird ja da viel, das erstmal nicht ungewöhnlich ist, aber sie hatte Träume eben vom Propheten Issa. Jesus, im Islam ist ja Jesus nur ein Prophet, also sie wusste, das ist der Issa. Aber irgendwie wurde sie mit diesen Träumen nicht fertig, weil die sich ständig wiederholten. Und einmal, da sah sie ein bestimmtes Haus und sie fühlte, dass ihr gesagt wurde, geht dorthin. Und sie suchte eine Weile rum und fand in ihrer nächsten Umgebung tatsächlich dieses Haus. Und jetzt ging sie drauf zu, da war niemand und es waren nur wenige Leute auf der Straße. Auf einmal kam da einer raus und irgendwie gab es ein Gespräch. Was machst du? Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich weiß selber auch nicht, was ich hier mache. Irgendwie, ach so, Sie haben wohl Träume, sagt er. Ja, ich habe so komische Träume, ich kann das alles nicht einordnen. Aber ich soll hierher gehen, ich weiß gar nicht, ob ich mir das einbilde oder was hier ist. Und da sagt er, na kommst du mal rein, lädt die ein ins Haus. Und was haben Sie denn für Träume? Ja, da ist so ein Prophet, der erscheint mir laufend. Ich weiß gar nicht, was der von mir will. Ich war 22, unverheiratet. Ich weiß gar nicht, was der von mir will. Und dann sagt er, na pass mal auf, das ist so und so. Und gibt ihr ein neues Testament mit. Sie hatte schon mal versucht, zu Hause christliches Fernsehen zu gucken. Das ging aber nicht, weil immer jemand kam. Und wenn sie dabei erwischt worden wäre, hätte es eine ziemlich heftige Strafe gegeben. Also hat sie ausgemacht und hat sich gesagt, christliches Fernsehen gucken in meinem Haushalt ist zu riskant, kann ich nicht machen. So, jetzt hat sie die Schriften bekommen, die hat sie in ihrer Tasche versenkt und ging damit nach Hause und hat die irgendwo versteckt. Und immer wenn sie sich sicher war, ich bin mal für eine Stunde alleine, hat sie da was rausgeholt und gelesen. Und in diesem Zusammenhang ereignete sich die Geburtsstunde ihres Glaubens. Sie las von Jesus und das Leben brach durch. Nun ist das für eine Frau im Orient schwierig, über so eine wichtige Erfahrung die Klappe zu halten. Die reden ja alle in einer Weise, das können vielleicht nur Frauen verstehen. Auf alle Fälle, wissen Sie, was ich meine? Und jetzt hat sie jemanden gesucht, dem sie das mal irgendwie mitteilen konnte. Mensch, ich muss das doch mal irgendeinem sagen können, aber es war eben schwierig. Es war lebensgefährlich. Und da traf sie irgendwelche Verwandte und innerhalb von kurzer Zeit sind 4 andere zum Glauben gekommen, Frauen. Und mit denen bildete sie einen Hauskreis, ohne zu wissen, wie sowas geht und wie man das macht. Die hat sich einfach getroffen und irgendwie haben die sich ausgetauscht. Dann haben sie ein Frauentreffen einberufen, haben in allen Moscheen davon geworben, islamisches Frauentreffen, arabisches Frauentreffen, kamen die alle zusammen. Und dann haben sie von Jesus so geredet, dass man mehr so den Gott der Liebe rausstellt. Also man muss ja das alles ein bisschen vorsichtig machen. Und die kamen in Massen und fragten zurück, sag mal, was ist da los? Liebe, sowas können wir gebrauchen. Aber wie ist das und wie geht das? Und am Ende interessierten sich ganz viele. Und da sagt eine Freundin zu ihr, sag mal, wer ist denn die mit dem roten Schleier? Sagt sie, ja, das ist die Frau eines unserer großen Hamas-Häuptlinge. Ganz interessiert nachgefragt hat. Was mich an diesem Zeugnis so fasziniert, ist, dass Jesus in die verschlossenen Räume geht. Und wo er erfahren wird, gibt er dem Leben eine Würde, einen Glanz, ein Leben, das ohne diese Begegnung für niemanden zu bekommen ist. Deswegen ist es doch so wichtig, dass ich aus diesen Begegnungen mit Jesus etwas mache, dass ich sie nicht einfach nur an mir vorüberziehen lasse. Und vielleicht ist ja der Moment gekommen, ihn einzuladen in dein Leben oder neu einzuladen in dein Leben. Kreuz und Auferstehung sind der Einbruch des göttlichen Erlösungshandelns in die irdische Welt. Und was ich so bei unserem Predigttext bewundere, am Ende sagt ja der Apostel Paulus, wir haben es gehört, ich bin der geringste von allen Aposteln. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Da fragt man sich, wie kommt er zu so einer Aussage? Hat er das nicht verarbeitet oder ist da irgendwas schief? Nein, es ist alles vergeben. Aber selbst die Sünde, die vergeben ist, die hat Gott benutzt, um etwas ganz Wesentliches in seinem Leben aufzurichten. Und das Wesentliche der vergebenen Sünde, an die man sich aber noch erinnert, das Wesentliche ist die Demut. Paulus wusste, ich habe keinen Anspruch, ein Apostel zu sein. Ich habe nichts, was ich vorweisen könnte, was an mir liegt, dass ich ein ganz toller Hecht bin. Ich habe nur ein einziges, was meinem Leben eine Würde gibt. Und das nennt er Gnade. Das ist die Zuwendung des Auferstandenen, der zugleich der Gekreuzigte ist, zu meinem Leben. Das ist die Basis von allem, was ich habe. Mehr habe ich nicht. Das heißt, selbst wo unser Leben in die Hand Gottes kommt, gewinnt selbst die vergebene Sünde, deren man sich im Rückblick noch schämt, eine positive Wirkung auf mein Leben, nämlich die, dass eine Demut zur Geburt kommt. Und hat der Herr nicht gesagt, den Demütigen gibt er Gnade? Eines der größten Hindernisse für das Wachsen des Lebens aus Gott ist immer der Stolz. Ich brauche es nicht. Ich habe gewisse Sachen nicht nötig. So schlimm bin ich ja wohl nicht dran. Das war bei ihm anders. Und wenn Jesus die schlimmsten, die blutigsten Sünden in etwas verwandeln kann, das mir dient, das mir den Himmel aufschließt, dann lohnt es sich, über dieses Auferstehungsleben sich mal näher zu beschäftigen. Und das macht unser Text. Ich möchte drei ganz kurze Beobachtungen herausgreifen, die sich mir hier aufgedrängt haben. Es geht nämlich erstens um die Gültigkeit des Evangeliums. Es geht zweitens um den Inhalt des Evangeliums. Und es geht drittens um das apostolische Zeugnis des Evangeliums. Drei Dinge, die für unseren Glauben von enormer Bedeutung sind. Das erste, die Gültigkeit des Evangeliums. Nicht wahr? Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, jetzt hören Sie mal genau zu, die alles wussten. Verstehen Sie? Also alle, die heute hier sitzen und sagen, wie langweilig, über die Auferstehung weiß ich alles. Ihr seid jetzt gemeint, um euch geht's. Ihr seid die Zielgruppe dieses Textes. Da steht nämlich, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium. In Klammern, das kannten sie schon. Aber der Apostel sagt, ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet, Luther schreibt, selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Ja, das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Warum bedürfen langjährige Gläubige einer Erinnerung an das Evangelium? Ist das nicht Zeitverschwendung? Ist das nicht langweilig? Ja, genauso haben die Korinther es empfunden. Sie wollten mitreißende Redner haben auf der Kanzel, die ihnen etwas Neues und wahnsinnig Inspirierendes verkündigen. Es war eine Pfingstgemeinde, verstehst du? Da kannst du nicht mit so einer abgestandenen 0815-Predigt antreten. Da muss was kommen. Geistliche Wirkung. Wissen Sie, in der Pfingstgemeinde ist der immer oben drauf, der am meisten Frucht nachweisen kann. Das wissen Sie doch hoffentlich. Also von daher war da was los. Da weißt du, was die für Redner gesucht haben. Da sagt der eine, ich bin des Apollos. Ich habe noch einen besseren gefunden, sagt der nächste. Ich bin des Paulus. Und da wurde hin und her diskutiert. Man kann sagen, das war die Konfessionalisierung des Glaubens in seiner embryonalen Phase. Und da sagt der Apostel Paulus erstmal, das ist alles geistlicher Kindergarten. Wenn ihr den einen gegen den anderen ausspielt, das könnt ihr knicken. Da könnt ihr trotz eurer Charismen sagen, ihr seid noch nicht so sehr weit gekommen. Übrigens, Charismen, das war auch so ein Thema. Da war ja richtig Wind. Die brauchten keinen Ventilator, da war Wind. Da wurde prophezeit, da war Sprachenrede, da gab es Wunder. Also, da war richtig was los. Da waren Gottesdienste, Ereignisse. Aber sie hatten komischerweise ein Problem mit der Liebe. Das fing beim Abendmahl an, dass die, die als Sklaven arbeiten mussten und erst abends frei hatten, nichts mehr abbekamen von den Mahlzeiten, die man da eingenommen hat, wurden lieblos behandelt. Es wurden einige in der Pfingstgemeinde starben sie zu früh. Wo man das Leben meint zu haben, da sterben sie. Das war schon komisch. Und dann gab es da eine, ich sag mal, eine Laxheit im Umgang mit ethischen Normen, dass da einer sexuelle Kontakte hatte, die nicht hingehören in die Nachfolge. Das wurde einfach geduldet. Und da sagt der Apostel Paulus, euch allen sage ich, zurück auf das Fundament des Glaubens. Ich erinnere euch an das Evangelium, das ihr ursprünglich empfangen habt. Und jetzt sagt er auch, warum? Weil dieses Evangelium kein unverlierbarer Besitz ist, so nach dem Motto, einmal bekehrt, immer bekehrt. Das hat Paulus nicht verkündigt. Er sagt, es sei denn, ihr seid umsonst gläubig geworden. Wenn ihr nämlich von der inhaltlichen Gestalt dessen, vom Inhalt, was ich euch verkündigt habe, abweicht, wenn ihr daran rumschraubt wie an eurem Auto, wenn ihr da abweicht, dann verliert ihr das Beste, was ihr schon mal bekommen habt. Und deswegen hat er auch die glaubende Gemeinde immer zum Evangelium gerufen. Er hat immer auf die Buße, die Annahme des Kreuzes und auf den Empfang des Lebens Wert gelegt. Das darf nie aufhören. Wissen Sie, in unserem Haus ist ja Johann Christoph Blumhardt eine wichtige Person, ein wichtiger Glaubensvater, der Ältere. Und von dem habe ich gelesen, dass er mitbekam, wie es nach dem Aufbruch mit der Gottlieb in Titus und so weiter, wie es wieder anfing, flach zu werden, geistlich. Da gab es eine Phase, es konnte keiner richtig greifen, was da los war. Da ließ das Engagement nach, das Gebet ließ nach. Das geistliche Leben wurde zusehends flacher und er wusste nicht, was er machen sollte. Und da ist er aus der Stille heraus überführt worden, in seinem eigenen Leben anzufangen zu suchen, was da sein könnte. Nicht bei den anderen. Das machen wir ja so gerne, verstehst du? Wenn es irgendwo nicht läuft, sagen wir, unser Pastor taucht nicht. Das heißt, wir führen den Islam in den Gottesdienst ein, alles Islam, vom Pastor bis zum Chor, daran liegt's. Er hat das anders gemacht. Er hat die Probleme nicht bei anderen gesehen. Er hat sich gefragt und da fielen ihm Dinge ein, die gar keine Gewissensbisse ausgelöst haben, aber wo er spürte, er hat sich der feine Sand der Sünde in das Räderwerk meines inneren geistlichen Lebens hineingeweht. Und er suchte sich einen Beichtvater und ging dorthin zur Beichte. Und was er gebeichtet hat, hat er dann verkündigt. So. Und dadurch gewannen andere Mut, auch ihre Abweichung zu bekennen, zurückzukommen. Und es gab eine tiefe geistliche Erneuerung unter denen, die alles wussten, aber die nicht alles hielten. Dass die Gültigkeit des Evangeliums, die setzt Paulus hier voraus und um die geht es ihm. Er sagt, Bekehrung, das ist Verkündigung, Annahme und jetzt kommt's, Festhalten, ein Festhalten der Botschaft, die ich bekommen habe, dass ich sie nicht wieder aufgebe oder relativiere im Nachhinein. Und dass das keine graue Theorie ist, das hat er im Galaterbrief verkündigt. Im Galaterbrief spricht er zu Menschen, um die er abermals Geburtswehen leidet, die also schon lange dabei sind, die aber im Prozess standen, durch gewisse Einflüsse das Entscheidende wieder zu verlieren. Und deswegen ist doch dieser Tag heute, diese Freude an der Auferstehung zuerst mal eine Einladung zur Umkehr, zur Hinkehr unseres Lebens zum Evangelium. Wäre das nicht herrlich, wenn das heute Morgen in diesem Gottesdienst geschehen könnte, dass du neu hinkehrst, dein Leben zu Christus und alle eigenen Entscheidungen, vielleicht auch alle Sünden, ganz neu abgibst, alle Eigeninfragestellungen aus deiner Hand gibst. Die Gültigkeit des Evangeliums. Übrigens wird das Evangelium von Paulus immer als etwas behandelt, das von Gott ins Leben gesetzt wird und das wir bewahren sollen. Wir haben nicht die Macht, es zu ändern. Und deswegen sagt er, ich selber habe doch auch empfangen. Vers 3, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Als er vor Damaskus zum Glauben kam, wusste er noch nicht so ganz viel Richtiges über Jesus. Er wusste nur das Falsche. So, jetzt musste er sozusagen von den anderen Aposteln erstmal aufnehmen, wer Jesus eigentlich war. Und er musste dort erstmal evangelisiert werden, würden wir sagen, obwohl er ein Lehrer erster Ordnung war. Und er sagte auch, ich halte es fest, unverkürzt, unverwässert, uneingeschränkt. Und ich habe euch deswegen gesagt, ihr sollt dieses Evangelium auch festhalten. Und das Evangelium ist eine Botschaft an alle Völker, Nationen, Sprachen und Kulturen, die unverändert gilt, die unabhängig von der jeweiligen Weltanschauung oder von der religiösen Prägung gilt. Deswegen können wir nicht zustimmen, wenn manche Versuche unternommen werden, das Evangelium sozusagen in einen netten Gesprächsdialog mit anderen Religionen mal so einzuflechten, wo wir so alle auf einer Ebene sind, uns wertschätzen, aber jeder im Privaten machen kann, was er für richtig hält. Nein, das Evangelium ist ein Anspruch an jede Ideologie, an jede Religion zur Bekehrung. Und es muss stören, von seiner Natur her. Die Apostel sind doch nicht umsonst verfolgt worden. Das Evangelium ist ein globaler Anspruch, den Gott selbst erhebt, kehrt um. Und deswegen ist der Rückzug auf die private Ebene eine Preisgabe der globalen Gültigkeit des Evangeliums durch alle Zeiten hindurch. Und deswegen kann das nicht Ausdruck unseres Glaubens sein. Das Evangelium meint alle. Juden wie Muslime, Atheisten wie Agnostiker, Buddhisten wie alle anderen Überzeugungen. Es ist ein Ruf zur Bekehrung. So, und von uns möchte der Herr, dass wir diesen Ruf, ohne uns bitte zu schämen, weiterzugeben. Weil im Evangelium Gott selbst redet. Es hat eine zweifache Gestalt, sagt der Text. Ich kann das hier nur andeuten. Es ist zum einen die Botschaft, und da bin ich beim Inhalt des Evangeliums, es ist zum einmal die Lehre von Jesus, seinem Tod und seiner Auferstehung, es ist ein Inhalt. Und das Evangelium ist zur selben Zeit eine Autorität und Kraft. Römer 1, Vers 16, eine Kraft, die alle rettet, die daran glauben, die Juden ebenso wie die Griechen, also alle Nichtjuden. Es ist beides. Es ist nicht nur Lehre, es ist auch eine Autorität und Kraft, die hineindringt in das Innerste des Menschen und ihn zur Umkehr führt. So beschreibt er das. Und in den Versen 3 bis 5, denn als erstes habe ich empfangen, was ich euch weitergegeben habe, jetzt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Das ist die älteste Fassung der Kernbotschaft des Evangeliums, die wir im Neuen Testament haben. Das ist die älteste Zusammenfassung eines Glaubensbekenntnisses. So, das hat Paulus empfangen. Und er sagt, und so unverkürzt soll es weitergegeben werden, inhaltlich und auch in dem Anspruch, den es verkündigt. Auch wenn das für den, der verkündigt, Leiterfahrungen nach sich zieht. Der Verfolgung sind wir nie entnommen. Aber das Evangelium darf nicht eingefriedet werden auf den persönlichen Bereich. Ich habe halt meine Überzeugung, du deine. Dass das Evangelium die Freiheit der Entscheidung lässt, niemanden zwingt, ist ja außerhalb jeder Fragestellung. Aber es ist ein Anspruch an alle Kulturen, Religionen, Völker, Ideologien, Überzeugungen, sich zu bekehren. Und so soll es bitte auch von uns bezeugt werden in unserem privaten, persönlichen Umfeld. So, da ist zum einen gesagt, er ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Und dann wird das bestätigt, er ist begraben worden. Die Beerdigung, Jesus wurde in ein Grab gelegt, ist die Bestätigung seines Todes. Er war nicht scheintot, er war richtig tot. Und seine Auferstehung wird bestätigt durch die benannten Zeugen, die ihn gesehen haben. Das eigentliche Wunder der Auferstehung hat ja niemand mitverfolgt. Aber der Auferstandene hat sich bestimmten Zeugen gegenüber zu erkennen gegeben, die sozusagen die apostolische Grundlage unseres Glaubens abbilden, die das bezeugen. Da komme ich gleich noch drauf. Aber erstmal möchte ich diesen Punkt noch betonen, dass der Tod Jesu sozusagen durch die Auferstehung von Gott als gültige Sühne erklärt wird. Die Auferstehung Jesu ist die, sozusagen die Gültigmachung, Gültigbezeugung seines Todes als Sühne unserer Sünden, die vor Gott gilt. Das ist eine Dimension der Auferstehung. Zweitens, Gott identifiziert sich mit Jesus und er erklärt die Lehre und Norm seiner Person und seines Werkes als gültig für alle Welt in der Auferstehung. Jesus ist also nicht nur relativ, er ist nicht nur einer von vielen, sondern seine Lehre und sein Werk sind gültig für die ganze Welt. Und die Auferstehung ist eine Neuschöpfung. Sie zeigt uns, in welche Zukunft wir gehen. Jesus ist der Erstling, der auferstanden ist von vielen Entschlafenen. Und bei seiner Wiederkunft wird es eine Auferstehung, eine Auferweckung geben. Die da leben, werden verwandelt in einem Augenblick. Die anderen werden auferstehen aus den Gräbern, so wie es bei Jesus auch der Fall war. Und diese gewaltige Dimension ist gültig, weil sie an Jesus vollzogen wurde. Sie gilt für uns und ist verlässlich. Was für eine Aussage. Gott kümmert sich um die Sünde und er kümmert sich um das Leben. Er kümmert sich um die Reinigung vom Schmutz und von den Wunden, die unser Leben heimsuchen. Deswegen ist Beichte immer ein hoheitliches, königliches Geschehen, wo wir in Kontakt kommen mit einer Vergebung, die niemand in sich selber hat und die niemand einem anderen geben kann, die ich nur von Christus empfangen kann. Und das ist die Grundlage unserer Seelsorge. Dass diese Vergebung in die tiefsten Verlassenheits- und Dunkelheitsbereiche meines Lebens eindringt und dort Verwandlung, Entlastung und Befreiung wirkt. Und deswegen ist die Verhinderung der Beichte immer ein Gang in die Armut. Und wo ich den Herrn nicht höre, wo ich seinen Ruf ignoriere, bleibe ich doch arm. Der Weg in den Reichtum ist doch dieser, dass ich ihn annehme, dass ich das Wirken des Geistes annehme, auch dort, wo es ein überführendes Wirken ist. Kreuzestod. Und danach die Auferstehung. Jetzt kommt das Leben hinzu aus Gott, das als Licht bezeichnet wird. Nicht wahr? Johannes spricht vom Licht des Lebens. Also das gewissermaßen eine Art Wiedergeburt schenkt und schafft in meinem Inneren. Geistgewirktes Wort, das geistgewirkte Wort schafft Taten und Verwandlungen meines Lebens, die nur durch Christus erklärbar sind. Und jetzt zählt Paulus eine ganze Liste auf von Menschen, die ihn gesehen haben. Zunächst mal Petrus, dann der Zwölferkreis, der ja die Urzelle, die Keimzelle der Gemeinde Jesu ist. Danach ist er von 500 Brüdern auf einmal gesehen worden. Man hat sich gefragt, wer war das? Sie werden sonst nicht erwähnt. Es könnte sein, dass das in Galiläa passiert ist, man ist sich da nicht ganz sicher. Aber 500 im selben Augenblick haben eine Begegnung des Auferstandenen gehabt, die sie bezeugen können. Und danach ist er auch von Jakobus gesehen worden, das ist der Herrenbruder, der also auch Maria als Mutter hat und der in der Urgemeinde eine exponierte Stellung hatte. Das sieht man schon daran, dass er beim Apostelkonzil das entscheidende Wort sprach. Und von allen Aposteln, es gab also auch Apostel, die weit über den Zwölferkreis hinausreichten. Zuletzt ist er auch, wie gesagt, von mir einer Todgeburt gesehen worden. Paulus sah sich als so verworfen an, als er Christus vor Damaskus begegnete und von seiner Sünde überführt wurde. Hat er so, also es muss ein solcher gewaltiger Zusammenbruch gewesen sein. Der sagte, bei mir ist nichts mehr zu holen. Und dann war das Wunder für ihn, dass er Vergebung erhielt und einen Dienst und eine Geisterfüllung erfuhr und sein Leben in der Nachfolge Jesu antreten konnte. Und diese Gnade, mir ist vergeben worden, hat er nie vergessen. Das war der Aufbruch des schöpferischen Lichtes Gottes in seinem Leben. Und wenn wir das alles hören, dann ist doch die Frage, was wollen wir tun? Es ist doch so wichtig, Jesus neu einzuladen in die Mitte der Not, in die Mitte des Mangels unseres Lebens einzutreten. Da brauche ich doch ein Gebet, da brauche ich doch eine Entscheidung, da muss ich mich doch festlegen. Und wenn ich neutral vorübergleite, dann bleibt doch alles beim Alten. Ich brauche doch eine Öffnung der Tür des Herzens. Wissen Sie, ein Mann, ich habe von einem Mann gelesen, damit möchte ich schließen, der war sehr bekümmert, dass in den Gottesdiensten, die er besuchte, irgendwie die Gegenwart Jesu nicht erfahrbar war. Und er hat darüber nicht gejammert, hat da auch nicht irgendwelchen Leuten die Schuld gegeben, sondern ist ins Gebet gegangen und hat gesagt, Herr, was ist hier los? Ich bin ratlos. Wo bist du denn? Wie kann ich dir denn begegnen? Wie kommen wir denn aus diesem Dilemma raus? Alles läuft schön ab, aber wo bist du? Und dann erlebte er Jesus-Begegnungen. Er hat tagelang 4 Stunden am Morgen, 4 Stunden, intensiver Jesus-Begegnungen gehabt. Und einmal, als er fragte, Herr, was soll ich denn tun, was könnte ich denn beisteuern, dass die Lage sich ändert? Da sagte ihm der Herr, guck mal, siehst du den in die Schule? Der lebt in einem Dorf, wo jeder jeden kennt, wo das mit großen Veranstaltungen nicht so einfach ist. Miete die Schule und lade deine ganzen Freunde ein und ach, das kann ich doch nicht machen, da kommt doch keiner. Ja, kennt doch jeder, das ist alles aussichtslos. Jesus hier ist die letzte Messe gesungen. Was soll ich denn machen? Und das ließ nicht nach, bis er einmal dieses Haus in einem Traum sah, diese Schule, die er mieten sollte und sollte seine Freunde einladen. Dann hat er es gemacht, hat die eingeladen und 6 Leute haben sich bekehrt. 6 Leute von seinen Freunden haben Jesus angenommen. Dann, während die da so kamen, sagte er, Herr, ich brauche noch mal 6. 12 wäre doch eine gute Zahl. Mensch, 6 ist ein bisschen wenig. Gib mir noch mal 6. Und in derselben Versammlung kamen 7, 8 bis 12. 12 Leute wurden versammelt. Übrigens, dieser Mann hieß Evan Roberts und war die Hauptfigur bei der Erweckung in Wales 1904, 1905, die so begonnen hat. Man sagt, also das sind wissenschaftliche Schätzungen, dass in diesen 1,5 Jahren 100.000, wir würden heute sagen, kirchendistanzierte Leute in 1,5 Jahren zum Glauben gekommen sind. Weil einer die Auferstehung Jesu gesucht hat, weil er den Auferstandenen gesucht hat und weil er gesagt hat, ich bin in einer Bredouille, die ich selber nicht abwenden kann von meinem Leben. Aber wenn du da bist, dann gib uns eine Hilfe. Gib uns eine Hilfe vor Ort, dass wir das Licht deiner Auferstehung neu empfangen und den Sühnetod neu in Anspruch nehmen können. Das ist die Botschaft des Auferstehungstages. Und ich frage Sie erneut, wie steht es denn um Ihr Inneres? Ist Jesus dort im Zentrum oder haben Sie ihn in Teilen verlassen? Dann laden Sie ihn doch bitte heute Morgen ein. In die Mitte, in das Zentrum Ihres Herzens zurückzukehren. Und wer es vielleicht noch nie getan hat, könnte doch heute einen Anfang machen. Jesus ist zum Greifen nahe, auch im Heiligen Mahl. Und nun möchte ich beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen nicht teilnahmslos nur eine Botschaft hören, die uns nicht betrifft. Sondern du sprichst ja von uns, wenn du vom Kreuzestod und der Auferstehung redest. Du hast ja uns im Auge. Es sind ja unsere Sünden, die dich ans Kreuz haben gehen lassen. Und ihre Sühne, die in deiner Auferstehung gipfelt, ist auch ein Geschehen, das mit uns zu tun hat. Und so möchte ich dich jetzt einfach bitten, dass wir in diesem Gottesdienst nicht nur irgendwie so pro forma zu einem Ende kommen, sondern dass du selbst vor unsere Herzen trittst, dass du Einzug hältst in die Bereiche, wo der Tod und die Enttäuschung, wo gewissermaßen das Leben in seinem Scheitern vorhanden ist. Und dass du aus Tod Leben schaffst, aus Sünde Vergebung und aus Hoffnungslosigkeit Glaube, dass doch dieses Werk der Verwandlung heute an uns geschehen möge. Amen.